Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen bei Game Talk FM. Schön hast du eingeschaltet zu einem weiteren munteren Game Talk. Im 45. Game Talk haben wir über Banjo-Kazooie gesprochen und euch versprochen, nach dem Release von Yooka-Laylee werden wir auch über dieses Spiel sprechen. Die Konstellation ist entsprechend die gleiche. Ich darf wieder hier begrüßen, zum einen den Andy, zum anderen den Marcel. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Ich hab's bereits gesagt, drehen wird sich heute alles um Yooka-Laylee und gewissermaßen dann auch um Vergleiche mit den Vorgängern. Bevor ich es vergesse, ich sag noch die Shownotes zu dieser Episode. gametalk.fm/yooka-laylee oder wenn deine App schlau genug ist, schau mal da rein. In der Beschreibung findest du auch schon alle weiteren Infos, Links und so weiter. Yooka-Laylee kam am 11. April, ist also noch relativ aktuell. Es kam für verschiedene Plattformen, einerseits für die modernen Konsolen, die Xbox One, die PS4, bald dann auch mal noch für die Switch, sowie natürlich für den PC, aber auch Mac und Linux, was ich irgendwie cool finde. Ich habe es für den PC gespielt. Andy, du hast es auch auf dem PC gespielt, stimmt das?
Genau.
Und Marcel, du hast es auf der Xbox One gespielt.
Genau.
Das Ganze konnte dank einer Vielzahl von Unterstützern auf Kickstarter ins Leben gerufen werden. Über 73.000 Leute haben es da gebackt. Das Ganze hat über 2 Millionen Pfund eingespielt. Marcel, auch du warst da Backer der quasi ersten Stunde.
Genau, ich habe das relativ frühzeitig gefundet. Also da war es entweder kurz vor oder kurz nach dem ursprünglichen Goal, was sie haben wollten, was ja irgendwie um die 100 irgendwas 1000 Pfund waren. Ich habe mir das Video angeguckt, was auf Kickstarter war, und nach einer Minute von dem Video stand für mich fest, okay, shut up and take my money. Das war so, ich habe es gesehen, habe gedacht, passt, will ich haben.
Es wurde natürlich sofort mit diesem Banjo-Kazooie-Retro-Plattformer-Gefühl geworben. Wir werden jetzt im Laufe dieses Game Talks herausfinden wollen, ob diese Erwartungen denn auch erfüllt wurden. Du hast als, ich hätte jetzt fast gesagt Vorbesteller, ja, aber irgendwie geht es in die Richtung, eine Toybox bekommen für Backer. Vielleicht kurz ein, zwei Sätze dazu. Was ist das?
Die Yooka-Laylee Toybox ist am Anfang für Backer ab einem bestimmten Level über Steam verteilt worden. Es ist im Wesentlichen eine Sandbox gewesen, wo man die Spielmechaniken schon mal ausprobieren konnte. Also man hatte einen gewissen Teil der Moves. Also man konnte halt irgendwie schon durch die Gegend fliegen und den Hochsprung machen und all sowas. Und konnte da halt ein bisschen was ausprobieren. Man konnte halt schon Pages sammeln und diese Quirls. Dazu kommen wir gleich später noch. Von der Gestaltung her war das halt eine Demo, wie man sie sich vorstellt. Also es war jetzt noch nicht sonderlich detailliert von der Grafik her an vielen Stellen. Es war halt bewusst auf Demo gemacht. Also man hatte halt sehr, sehr viele einfarbige Klötze in der Welt und daraus hat sich das so zusammengebaut. Also man hatte irgendwie grüne und gelbe und blaue. Und ab und an waren halt mal ein paar Designelemente aus dem ersten Level reingemixt. Also hier und da mal ein paar Ruinen, hier und da mal ein paar Pflanzen. Und so konnte man halt schon mal ein gewisses Feeling für das Spiel bekommen.
Okay, du würdest sagen, es hat sich gelohnt, das Spiel zu backen. Ich glaube, preislich zwar spielt es gar nicht mal so eine Rolle. So viel hat man da nicht gesperrt, aber dafür steht jetzt dein Name in den Credits.
Genau, irgendwo, also wenn man das auf Normalgeschwindigkeit laufen lassen würde, wahrscheinlich irgendwann so bei Minute 50 gefühlt. Aber man kann in den Credits auch hin und her spulen. Dadurch habe ich dann irgendwie nur 10 Minuten warten müssen, bis ich meinen Namen gesehen habe. Es ist Wahnsinn, diese ewig lange Liste an Leuten zu sehen, die dieses Spiel unterstützt haben. Also ich meine, es sind ja 73.000 Backer gewesen, davon stehen dann nicht alle drin. Aber diese lange Liste ist schon Wahnsinn. Und preislich ziemlich genau. Ich glaube, ich habe 35 Pfund gebackt damals. Also in etwa das, was es heute kostet. Nur halt mit dem Unterschied, dass die Backer halt die Toybox mit dazu bekommen haben. Den Soundtrack habe ich noch mit dabei und eventuelle DLCs kriegen gewisse Bäckerstufen auch gratis dann.
Ah, okay, cool. Ja, über die DLCs können wir vielleicht später noch ganz kurz sprechen. Jetzt möchte ich aber über das Wichtigste sprechen, über das, was einen 3D-Plattformer regelmäßig auszeichnet, nämlich die Story. Ja, Andy, du hast das Spiel ja ganz durch und mit ganz durch meine ich nicht nur den Endboss besiegt, sondern 100%.
Genau.
Erzähl uns doch bitte mal, worum geht's denn in Yooka-Laylee?
Anstatt der Grundhilda haben wir es nun mit einem bösen Unternehmen zu tun. Der Chef dieses Unternehmens ist Capital Bee. Also die Witze über Bienen, die sind überall. Und der hat ein sogenanntes Corporate Lair gebaut, das Bücher absorbiert. Unter anderem soll dann dieses Buch absorbiert werden, das sich in, glaube ich, Laylees Besitz befindet. Dieses Buch ist ein magisches Artefakt, mit dem es offenbar möglich ist, das Universum neu zu schreiben.
Also mit Absorbieren, das passiert ganz am Anfang des Spiels, ist gemeint, eine Art großer Staubsauger erhebt sich da über dem Firmengebäude von Capital Bee und da werden einfach alle Bücher ja, der Welt oder der umliegenden Gebiete halt so eingesaugt. Ja. Eben dann mit der Hoffnung, dass dieses magische goldene Buch auch erwischt wird. Und das ist dann in der Tat der Fall. Unser Buch wird eingesaugt. Auf dem Weg fallen da aber alle Seiten raus.
Also die Pages.
Ja, und unsere Aufgabe ist jetzt nun einerseits das Buch zurückzuholen. Weil das aber leer ist, nützt das uns nur halb so viel. Die Seiten sind in den Level verstreut. Das heißt, wir wollen auch die Seiten wieder. Und damit ist die Story dann klar. Wir müssen Seiten sammeln.
Also unsere neuen Puzzleteile. Ja, diese Pages können sogar sprechen.
Ja, wie alles, klar. Ja, das ist eigentlich schon die Story, wenn man so will. Viel mehr gibt's da nicht. Es gibt dann jeweils immer wieder vor einem neuen Level kurze Sequenzen, wo wieder ein bisschen was erzählt wird. Ja, Andy, du hast das Spiel durch. Gibt's da noch irgendwas mehr an Story, was passiert?
Ja, es wird noch eigentlich gesagt, dass diese Firma ist eigentlich noch viel größer, was man im Spiel sieht. Und es gibt noch andere Bosse im Hintergrund neben Capital Bee. Aber man erfährt es nie so richtig. Als Charaktere, da haben wir eigentlich die altbekannten Rollen aus den Banjo Games. Yooka, das ist der etwas einfach gestrickte, aber gutmütige Typ. Und Laylee, das ist die sarkastische. Und wir haben wieder jemanden, der uns Moves gibt. Das ist Trouser. Und wie schon in Banjo-Tooie braucht man eine bestimmte Zahl Noten oder in diesem Fall Schreibfedern, bis man diese Moves bekommen kann. Ja, man merkt schon, das Game ist extrem fest wie Banjo-Tooie. Und wir haben auch jemanden wieder, der uns verwandelt. Und das ist nicht mehr Mambo oder Wumba, sondern das ist Dr. Puss.
Und der Strahl, mit dem wir verwandelt werden, der heißt Dian Ray.
Ja. Also man sieht schon, was für eine Art Humor dieses Game verwendet.
Ja, ja.
Es ist überall. Und es gibt keine vierte Wand natürlich, wie man sich das vorstellen kann.
Während man bei Banjo so wie das so hatte, dass die vierte Wand so ab und an mal durchbrochen wurde, war es ja bei Banjo-Tooie so, dass sie eigentlich ständig durchbrochen wurde. Und
hier existiert sie recht.
Hier springt einen das Spiel quasi förmlich an. Also im ersten Level gibt es eine Geschichte, wo man ein Rennen gegen eine Wolke bestreiten muss. Da sagt Yooka dann, oh, ein Cloud-basiertes Rennen, wie innovativ. Es springt einen an allen Ecken und Kanten förmlich an, dass das...
Ja, wir kommen auch an das Nächste, was man kommen kann zu einem God of War Cameo, ohne dass man die Lizenz braucht.
Ja, der Kartos.
Ja, er heißt Kartos und Laylee fragt, ob er der God of War sei. Also wenn man diese Art von Humor nicht schätzt, dann wird man mit dem Spiel so seine Mühe haben. Ja, zum Glück mag ich den Humor.
Damit sind wir eigentlich schon mitten im Gameplay. Für die zwei Leute da draußen, die vielleicht nicht wissen, ja, Banjo, ja, mal gehört, und Yooka-Laylee, ich weiß auch nicht so ganz, also 3D-Plattformer, ne? Damit wäre schon sehr vieles gesagt. Wir rennen umher, wir hüpfen umher, wir sammeln Zeug ein. Wie gesagt, die Quills, die Schreibfedern, also die neuen Noten, und die Pages, die neuen Puzzle. Wir gehen so von Welt zu Welt. Und da auch wieder die Mechanik sehr ähnlich. Haben wir genügend Seiten, können wir die nächste Welt öffnen. Wir bewegen uns dafür in eine Art Oberwelt, der Highbury Tower. Und in dem Tower sind die Eingänge zu den verschiedenen Welten. Es gibt 5 Welten, die sind wieder ganz unterschiedlich ausgestaltet. Wir haben da das Tropen-Urwald-Dschungel-Level, wir haben das Schnee-Level, wir haben einen Sumpf, wir haben ein Casino. Das ist mal was, was man nicht überall hat. Und dann gibt es noch so eine Galaxie. Wenn wir gleich bei den Levels sind, möchte ich auch noch erwähnen, etwas, das man von den geistigen Vorgängern noch nicht kannte. Man kann die hier erweitern. Zahlt man also zusätzliche Pages obendrauf, wird die Welt größer. Jetzt, Andy, du hast schon jede Welt gesehen, du hast jede Welt erweitert. Du kannst uns da am besten helfen. Wie genau soll ich mir das vorstellen?
Es ist am Anfang einfach so, dass die Welten eine begrenzte Größe haben. Es gibt dann einfach, irgendwie im Casino-Level gibt es einfach gewisse Eingänge, die noch gar nicht offen sind und so. Und dann zahlt man noch ein bisschen mehr Pages und dann ist der gesamte Level da. Und dann sind sie zum Teil so richtig überwältigend groß, weil die haben wirklich die Anzahl Levels reduziert und sie gigantisch gemacht. Bei den klassischen Banjo-Games, da gab es 10 Puzzleteile pro Level und hier gibt es 25 Pages pro Level. Dann natürlich noch die Quills und die sonstigen Sammel-Items. Also ich hatte jeweils bei einem einzelnen Level sehr lange, bis ich dort wirklich alles hatte.
Hier vielleicht können wir schon den ersten Kritikpunkt ja mal einflechten, das Erweitern dieser Welten. Ich habe mich halt gefragt, warum soll ich die erweitern? Macht sie doch einfach von Anfang an schon so groß, wie sie ist. Weil was spielt das für eine Rolle, ob ich jetzt nach den ersten 3 Pages aus der Welt rausgehe, erweitern klicke und wieder reingehe? Sie hätte ja einfach so schon groß sein können, dann hätte ich nicht raus und wieder reinlaufen müssen. Ist das irgendwie, damit du nicht gleich so überwältigt bist, wenn du das Spiel beginnst und das erste Mal ins Level reingehst, oder was soll das?
Ich nenne es doch einfach etwas Padding. Irgendwie, sie mussten weniger verschiedene Levels designen, wenn sie einfach die 5, die sie haben, so riesengroß machen. Wenn du 25 Pages pro Level hast und nur 5 hast, anstatt 9 Level, die jeweils 10 Puzzleteile haben. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass hier so ein, quasi das Game in Hinblick auf den DLC designt wurde.
Da muss ich dir zustimmen. Also man hat es natürlich dadurch, dass man die Level so gigantisch groß gemacht hat, musste man halt nicht viel Neues designen. Weil gerade wenn wir jetzt beispielsweise mal den ersten Level nehmen, ja, dann hat man halt noch ein paar fliegende Inseln und ein paar Steine dazu gemacht. Die sehen alle, ja, ich will jetzt nicht sagen gleich aus, aber ich sag mal recht ähnlich aus. Und da kann man dann natürlich auf jeden Fall mal die ganzen Texturen und so weiter wiederverwenden und hat es dadurch halt ein bisschen leichter. Und so was die Levelgröße angeht, so im Grundzustand sind die Level so irgendwo von der Größe angesiedelt zwischen Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie. Und wenn sie dann erweitert sind, sind sie um ein Vielfaches größer als die in Banjo-Tooie. Und das macht das Ganze extrem unübersichtlich. Also ich habe, auch wenn ich jetzt schon etliche Stunden im ersten Level versenkt habe, ich weiß immer noch nicht, wo da was ist. Weil es halt extrem schwer ist, finde ich, in diesen Leveln zu navigieren. Weil Banjo-Tooie hat das Problem dieser großen Level dadurch erleichtert, indem man diese Warp-Pads hatte. Wo man halt wusste, aha, okay, ich springe jetzt dahin. Man musste sich immer nur merken, was ist im näheren Umfeld von einem Warp-Pad und konnte sich dadurch sehr, sehr gut in der Welt zurechtfinden. Die gibt's bei Yooka-Laylee halt nicht. Und das, finde ich, macht's recht schwer, sich in den Welten zurechtzufinden. Aber vielleicht habe ich auch einfach noch nicht genug Zeit in das Spiel versenkt, um die Level halt im Kopf zu haben.
Auf eine Art und Weise ist das Spiel sehr oldschool, dass es einem ziemlich sofort hineinwirft ins Spiel. Es gibt so keine wirklich groß Tutorial. Also man lernt mal die grundsätzlichen Moves, dann geh los, sammle Sachen. Und ich habe das eigentlich noch sehr geschätzt. auf eine Art, aber das kann auch ein bisschen verwirrend sein, gebe ich schon zu. Die Levels waren wir im Prinzip schon in Banjo-Tooie zu groß, aber ich komme noch später dazu, dass dieses Spiel im Prinzip sehr, sehr viele Fehler aus Banjo-Tooie, nicht Kazooie, Tooie wiederholt.
Also ich finde gar nicht mal, das Spiel wirft einen zwar auch ja sehr schnell rein mit de facto keinem Tutorial, also außer halt, okay, drück A zum Springen, mach irgendwie mit X den Angriff und...
Das habe ich sogar geskippt, das erste Mal.
Und lauf mit dem Stick und schwimm. Länger ist das Tutorial nicht. Das ist, ich meine, das reicht auch. Womit wir beim Schwimmen wären. Also in jedem 3D-Plattformer, den ich bislang gespielt habe in meinem Leben, war immer so, man hat die Spielfigur ausgerichtet in allen drei Achsen mit dem Stick und hat dann halt durch Tastendruck ist man halt in Richtung des Charakters geschwommen. Also mehr oder weniger geradeaus, also hat sich halt fortbewegt.
Also Gas geben quasi.
Genau, quasi Gas geben. Jetzt in Yooka-Laylee mit dem Stick steuert man auf der Ebene vorwärts, links, rechts und der bewegt sich dann auch vorwärts. Und mit Tastendruck kann man hoch oder runter schwimmen. Das ist was, da frage ich mich, warum hat man da die Steuerung verändert? Warum?
Das denke ich auch, warum hat man das so gemacht? Aber ich habe mich effektiv irgendwann daran gewöhnt.
Es hat mich an die Helikoptersteuerung aus anderen Spielen erinnert, weil man hat einen Knopf zum Sinken und einen Knopf zum Steigen, genau gleich wie bei einem Helikopter.
Die Steuerung des Spiels ist eigentlich noch speziell, weil so die normale Steuerung, das gewöhnliche Gameplay, fand ich absolut gelungen. Also wenn man so rumhüpft und so, es ist wirklich ein Spiel, wo es Lust macht, rumzuhüpfen und Sachen zu sammeln. Aber sobald man quasi diese spezifischen Gameplay-Elemente kommt, wie Schwimmen oder gewisse Verwandlungen, ist die Steuerung so unverständnisweise kompliziert. Also ich weiß auch nicht, warum die das so gemacht haben, aber die ganz normale Steuerung ist super.
Zumal halt gerade beim Schwimmen hat man sich auf dieser Welt eigentlich so seit ja spätestens Super Mario 64 drauf geeinigt, wie so eine Schwimmsteuerung zu funktionieren hat in einem 3D-Plattformer.
Ja, ja.
Und bei den sonstigen Moves, manche Sachen sind gut, manche Sachen sind seltsam, aber gehen wir mal weiter und kommen dann später zu den spezifischen Fehlern, die sie gemacht haben.
Nee, machen wir das doch jetzt gleich. Das Stichwort Moves ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Da darf man schon erwähnen, das hat sich ein bisschen verändert. Nicht zwingend die Moves selber. Da hat man noch so alles, was man sich so ungefähr denkt. Sehr viele sind auch ziemlich 1:1 aus der Banjo-Serie. Wie man die Moves bekommt, das ist aber anders. Darüber möchte ich jetzt auch noch kurz sprechen. Die muss man nämlich kaufen von Trouser, so einer Business-Schlange.
Man muss dazu sagen, eine Business-Schlange, die Lithbild. Kein Spiel, ohne dass nicht mindestens ein Charakter da drin irgendwo Lithbild. Also, ich meine, wir hatten das ja in den Banjo-Teilen, da war es ja Klungo, der Assistent von Gruntilda, der im ersten Spiel ein bisschen, im zweiten Spiel Banjo-Tooie dann extrem gelispelt hat. Und diesmal ist es halt Trouser, also Lispeln im Sinne von ja, sehr viel Schlangen-Zets drin. So.
Ich muss ja wirklich betonen, das System ist kaum anders als in Tooie. Was ist der Unterschied? Hier verlangt er pro Move einen Preis und diese Anzahl Federn wird dann abgezogen. Wie ist es bei Tooie? Damit man ihn lernen kann, braucht man eine bestimmte Zahl erreicht zu haben, aber sie wird nicht abgezogen. Und was noch anders ist, ist in Tooie, da musste man quasi für jeden Move pro Level einen bestimmten Ort finden, wo er sich aufhielt. Und bei Yooka-Laylee muss man ihn einfach einmal in einem Level finden und da kann man dann alle Moves kaufen. Aber es ist eigentlich fast dasselbe.
Gerade dieses an einem Punkt kriegt man alle Moves, finde ich extrem unglücklich. Vom Game Design her, weil in Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie war es ja beide Male so, die Maulwurfshügel waren halt irgendwo da, wo man sie halbwegs gebrauchen konnte. Also wo man halt wusste, aha, ich lerne jetzt hier das und das und damit kann ich das und das machen. Was direkt in der unmittelbaren Umgebung dessen war, wo man den Move gelernt hat.
Mhm. So meinst du.
Jetzt in Yooka-Laylee ist es halt so, okay, gerade bestes Beispiel, erster Level. Man kommt halt rein, sieht halt diese riesige Tempelruine und sieht da halt Trouser. Und Trouser verkauft einem halt drei Moves. Welchen nehme ich jetzt als erstes? Weil ich weiß nicht, okay, welcher bringt mir jetzt in dem Moment was?
Das ist ein wichtiger Punkt, den ich hier noch ganz kurz herausheben möchte. Es gibt hier keine klare Reihenfolge an Moves. Es gibt Moves aus Level 1, es gibt Moves aus Level 2 und so weiter. Aber im Level ist die Reihenfolge frei. Das möchte ich hier noch unterstreichen, ja.
Also das Game ist relativ nonlinear. Das hat mir noch gefallen. Und ich hatte allgemein eigentlich immer so viele Federn, dass ich einfach alles gekauft habe.
Also ja, spätestens wenn man durch das erste Level durch ist, sind die Federn kein Problem mehr. Gerade am Anfang, wenn es da so geht, okay, den ersten Move zu kriegen oder die ersten zwei Moves zu kriegen, da hat man halt noch nicht dieses riesige Federndepot, wo man die Moves dann kaufen kann. Und da habe ich mich extrem schwer getan, okay, welchen Move brauche ich denn jetzt? Weil es in der ersten Welt sind drei zur Auswahl, okay, welcher bringt mir jetzt hier gerade was? Das fand ich halt in den Banjo-Spielen halt besser, weil man halt wusste, aha, okay, ich kriege jetzt hier diesen Move. Und den kann ich dann auch direkt 5 Meter weiter das erste Mal einsetzen. Das macht das Spiel irgendwo flüssiger, weil man hat halt nicht die Entscheidung so, ja, bringt mir dieser Move jetzt was?
Ist eine gute Beobachtung.
Es greift dir da unter die Arme, es leitet dich ein Stück weit. Auch umgekehrt, wenn man dann irgendwo dranläuft und dann denkt man sich ziemlich bald mal, ja, wofür sind jetzt hier diese Kanonenkugeln, die hier rumliegen? Aha, was mache ich damit? Keine Ahnung. Und dann irgendwann merkt man, ah, hier habe ich so einen Move bekommen. Ah, jetzt weiß ich, jetzt kann ich wieder zurücklaufen und da mit den Kanonenkugeln irgendwas anfangen und kommt dann da weiter. Auch noch ein bisschen Backtracking und so. Und es wäre halt schöner, wenn man den Move gerade da bekommt und ihn dann da verwenden kann.
Ist es nicht so, dass jetzt durch dieses Spiel einem noch viel mehr eigentlich auffällt, wie gut das Game Design ist bei den alten Teilen?
Das hat schon was, ja, das hat wirklich schon was.
Die Kritik, die wir bislang an Yooka-Laylee angebracht haben, das ist ja wirklich sehr, sehr starke Detailkritik. Aber da merkt man erstmal, was für wirklich extrem gute Spiele die beiden Banjo-Teile waren. Und was mich auch noch so ein bisschen stört, aber das ist mehr so eher Geschmackssache, man muss diese Moves kaufen. Wo man halt denkt, so dieses, okay, ich habe dann so und so viel weniger. Das ist zwar relativ ähnlich zu Banjo-Tooie, wo man halt so und so viele Noten haben musste, aber das war halt auch mehr so, aha, okay, zum einen hat dann diese Notenzahl noch ein bisschen durch den Level geleitet und man hatte so das Gefühl, ah, okay, jetzt habe ich schon wieder fast keine Federn mehr.
Ich verstehe dich schon. Es geht dem Sammler ein bisschen an die Substanz. Es tut ein bisschen weh. Ah, ich habe das Zeug gesammelt und jetzt muss ich es abgeben. Es ist rein psychologisch eigentlich, auch wenn es mechanisch am Ende gar nicht viel ausmacht.
Ja, etwas, was mir noch oft passiert ist, wenn ich in den Levels war, ist, dass ich nicht ganz wusste, ob ich mit dieser Passage jetzt einfach ein Puzzle lösen muss, das ich noch nicht verstanden habe, oder ob ich jetzt einen Move brauche, den ich noch nicht habe. Und ich muss zugeben, oft habe ich Sachen, das ist auch ein bisschen der Speedrunner in mir, habe ich die Sachen dann irgendwie unintended gemacht.
Das ist dann halt unglücklich, nicht nur, wenn man in einem Level halt eine gewisse Anzahl Moves kaufen kann und dann vielleicht erst 2 von 3 gekauft hat und dann schafft man es nicht und dann denkt man, na, vielleicht fehlt mir der letzte Move. Unglücklich ist es dann auch, wenn man in einem Level einen Move braucht, den man in dem Level gar nicht bekommen kann. Und das ist einfach nervig und das weiß ich ja auch gar nicht. Ich habe am Anfang die Erwartung, hey, alles, was ich hier für die Pages in dem Level brauche, finde ich in dem Level.
Diese Erwartung hatte ich nicht. Das ist das gleiche intensive Backtracking wie bei Banjo-Tooie, das das Spiel hat.
Das Backtracking finde ich gar nicht mal schlimm. Was halt bei Banjo-Tooie halt, es ist einem halt ins Gesicht gesprungen, aha, diesen Move habe ich noch nicht, weil ich beispielsweise diese Schuhe nicht anziehen kann, weil die Schuhe sagen, nee, du musst erst zu Yamras, bevor du mich benutzen kannst.
Ja, bei Banjo-Kazooie sagen die Schuhe einfach, glaub bloß nicht, du könntest uns benutzen, bevor du nicht bei Bottles den Move gelernt hast.
Und das ist was sehr, was es auch in Tooie ist, wo man halt sieht, aha, okay, irgendwie werde ich da irgendwann mal diese Wand hochlaufen können. Das kann ich jetzt noch nicht. In Banjo-Tooie ist es sehr, sehr offensichtlich, dass, aha, da muss ich später nochmal zurückkommen.
Ja, aber es ist erklärbar, warum das so ist. In diesem Spiel fällt extrem auf, dass sie gewisse Dinge vermeiden wollten, weil sie sie für veraltet hielten. Und etwas, das sie für veraltet hielten, war zum Beispiel eine Platte mit dem Gesicht der Charaktere drauf, wo man einen Move aktiviert, sagen wir eine Sprung- oder eine Flugplatte. Und die haben das einfach so designt, dass es dieses Zeugs nicht gibt. Oder so irgendwie eine Kletterwand, die farblich markiert ist, dass sie eine Kletterwand ist für einen bestimmten Move. Das ist veraltet. Das Problem ist einfach, dass es einem, wie du jetzt erkannt hast, nicht mehr ins Auge springt, dass man hier einen anderen Move braucht. Und wir lernen, es ist eben nicht veraltet, das so extrem zu markieren, sondern es ist Teil des Game Designs. Es ist, gibt einen Grund, warum es damals so gemacht wurde.
Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Auch hier also wieder etwas, wo man erst jetzt, viele Jahre später, merkt, wie das damals eigentlich ganz gut gelöst war. Wir haben jetzt lange über Moves geredet und sehr eng damit verbunden ist auch eine neue Mechanik, die ich noch ganz kurz erwähnt haben will. Und zwar, wir als Chamäleon haben halt so eine lange Zunge. Wir können jetzt neu auch Zeug fressen und das gibt uns dann temporär irgendwelche neue Fähigkeiten. Am Anfang so die offensichtlichen Dinge, man kann verschiedene, ja, was sind das? Beeren fressen und dann kann man halt kurz Feuerspeien, Wasser spucken, Eiswürfel schießen. Granaten gibt's dann im Level 2. Dann kann man aber auch Dinge fressen, die man nicht verschießen kann, die aber eine Auswirkung auf den Charakter selber haben. Man kann Feuer schlucken, damit kann man durch kalte Gebiete. Man kann Kanonenkugeln schlucken, damit wird man dann schwerer und trotzt Wind. Komischerweise kann man aber genau gleich noch springen und so, aber egal. Ja, das wurde neu eingeführt. Das kannte man so noch nicht so wirklich.
Aber man läuft langsamer.
Das sind ja alles temporäre Power-Ups. Und jetzt müsste ich mal schnell Hilfe haben. Also hatte Mario Galaxy dieses Prinzip stark verwendet oder nicht? Das müsste ich jetzt wissen, weil ich habe es kaum gespielt.
Ja, das ist eigentlich genau das Prinzip von den... aus Galaxy 2 aber, glaube ich. Es ist, Mario 64 war es halt, das Flugcappy, das Unsichtbarkeitscappy und so weiter. In den Galaxy-Spielen waren es halt die Feuerblumen, die Eisblumen, die man halt temporär hatte und damit dann halt Sachen machen konnte.
Was ich eben eigentlich gedacht habe bei diesen Power-Ups, sie haben mich eben nicht an Mario erinnert, sondern seltsamerweise ganz, ganz fest an Rayman 3. Vor allem wegen dem Ausmaß, wo sie verwendet werden. Weil Rayman 3, der Charakter hat eigentlich fast keine eigenen Fähigkeiten. Also er hat einfach seine Moves am Anfang und der Rest ist eigentlich wirklich temporäre Power-Ups. Und Ukulele benutzt das eigentlich fast im gleichen Ausmaß. Das fand ich noch interessant. Ich hätte nie gedacht, dass ich Rayman 3 in diesem Spiel sehe.
Ganz grundsätzlich mal, wie gefiel euch diese... Ja, jetzt haben wir rausgefunden, nur halb neue Mechanik mit dem Zeugfressen. Ich fand das eigentlich ganz okay. Es bringt Diversität rein. Es bringt auch ein bisschen gesunden Stress mit der zeitlichen Begrenzung. Ja, ich fand es eigentlich ganz gut.
Ich finde es gut, dass sie etwas auch dazu genommen haben.
Ist eine, sag ich mal, gelungene Weiterentwicklung zu den verschiedenen Eiern, die es halt in Banjo-Tooie gab. Weil da hatte man halt, okay, ich habe so und so viele Eier auf Vorrat und musste sich eigentlich nie großartig Gedanken drüber machen, weil man hatte immer genug und immer, wenn man es gebraucht hat, musste gar nicht großartig nachdenken. Und da muss man halt ein bisschen knobeln, aha, wie mache ich das, damit ich halt so lange, wie ich die Fähigkeit habe, da und dahin komme, wo ich sie dann einsetzen muss, weil es teilweise doch relativ sportlich ist, manche Sachen zeitlich hinzukriegen.
Wenn ich mal zu meiner absoluten Hauptkritik des Spiels kommen soll, wo ich immer wieder ein bisschen gesagt habe, in die Richtung Sachen, nämlich ist das, es gibt jetzt einfach sehr viele Moves, die benutzen neu eine Ausdauerleiste, eine Energieleiste.
Ja, die Ausdauerleiste.
Das Ding ist eben, warum gibt es diese Energieleiste? Es ist auch das wieder, die Entwickler dachten, dass diese Verbrauchsitems wie Federn und Eier auch veraltet seien, weil man merkt extrem, dass sie permanent eine Rechtfertigung für ihr eigenes Genre suchten, warum auch immer. Also dachten sie, ja, wir können ja diese Ausdauerleiste machen, anstatt diese zusätzlichen Collectibles. Das Ding ist aber, dass es viel, viel weniger flüssig ist, sich ins Gameplay integriert. Das fällt einem auch erst jetzt quasi auf, wo man ein anderes Prinzip probiert hat. Es gibt einfach sehr oft die Situation, dass man einfach dasteht und wartet, dass sich die doofe Leiste wieder auflädt. Und dass viele Puzzles eigentlich oder gar Bosse nur schwierig sind, weil es die Ausdauerleiste gibt. Und während jetzt umgekehrt, bei den alten Banjo-Games hatte man nie irgendwie dieses Problem, dass man irgendwo stand und merkte, oh nein, ich habe zu wenig Federn, ich habe zu wenig Eier. Weil irgendwie waren die so gut in diese Levels reinplatziert, dass es nie zum Thema wurde. Also es gab quasi diese Munition, damit es eine Begrenzung gab, damit man nicht unendlich in der Luft rumfliegen konnte und so. Es gab es gleichzeitig nicht so wenig davon, dass es das Gameplay stören würde. Aber die Ausdauerleiste, selbst wenn man das Maximum hat, stört das Gameplay. Man muss dumm warten, bis sie sich auflädt. Und da kommt noch hinzu, dass sie irgendwie eine extrem dumme Entscheidung getroffen haben, dass die Rolle selbst Ausdauer braucht. Weil die Rolle selbst ist ja nichts anderes als Talentrot aus den alten Games. Der Move, mit dem man sich etwas schneller bewegt und mit dem man
sich eigentlich immer bewegen möchte.
Rutschige Oberflächen hochgehen kann. Und es ist wirklich genau das. Und es ist unerklärlich, warum das plötzlich Ausdauer braucht, weil Talentrot hat keine Munition gebraucht im Original. Und es ist eben umso doofer, weil man später andere Moves findet, die man in diesem Zustand ausführt, weil die Unverwundbarkeit wurde in diese Rolle integriert und dann noch das, was früher der Sturzflug war, ist heute einfach so ein Dash mit dieser Rolle. Und man braucht auf diese Weise einfach extrem schnell Ausdauer auf. Und eben, man steht dann die ganze Zeit dumm rum und wartet, bis sie sich auflädt. Und darum sage ich den Entwicklern, nein, es ist eben nicht veraltet, diese Eier und Federn zu haben. Es gab einen guten Grund dafür.
Was man da noch machen könnte, es gibt die Schmetterlinge.
Oh Gott, die Schmetterlinge.
Wenn man in die reinläuft, füllt sich die Ausdauerleiste auch sofort wieder auf. Und ganz komisch, wenn man nicht reinläuft, sondern sie frisst, dann bekommt man einen Lebenspunkt zurück. Und das ist noch ein interessanter Bruch bei der Lebensenergie. Sind sie klassisch geblieben in, ich sage jetzt mal, Punkten. Früher waren es die Honigwaben, jetzt sind es Schmetterlinge. Bei der, ich nenne es jetzt schon mal Mana-Bar, haben sie eine Neuerung eingeführt. Andy, du hast es vorhin eben gut erklärt. Eigentlich komisch, dass sie sich da zweimal für ein unterschiedliches Modell entschieden haben und auch witzig. Einmal machen sie sich über diese Lebensenergie lustig und sagen, ja, das ist halt noch so ein klassisches, schweres Spiel. Hier lädt sich deine Lebensenergie halt nicht wieder von alleine auf, wie in diesen soften Shootern. Aber bei der Mana Bar machen sie es dann aber genau wieder so. Fand ich auch ein bisschen komisch.
Aber was ich da auch anstrengend finde, also ich meine, wir hatten das ja in der Vorbereitung zu dieser Aufzeichnung, Ich habe es halt wirklich aus dem Spiel heraus die Mechanik mit den Schmetterlingen nicht verstanden gehabt am Anfang.
Es wird dir irgendwann mal gesagt am Anfang.
Ja, aber in dem Moment checkt man das noch gar nicht so wirklich. Weil man halt so, ja, okay, diese Leiste geht ab und an mal runter, aber in dem Moment checkt man das noch gar nicht. Und dann so, warte mal, und auch dieses, okay, wenn ich in Schmetterlinge reinlaufe, kriege ich Energie, wenn ich sie fresse, kriege ich Lebensenergie. Das widerspricht diesem Game Design so fundamental.
Eben, weil sie krampfhaft nicht wollten, dass es mehr Collectibles in der Welt gibt. Aber ich möchte irgendwo noch unterbringen, eigentlich zum Thema Moves gibt es einen einzigen Move, den muss man separat kritisieren. Und das ist wirklich ein grosses Problem. Es ist der Flugmove. Weil man konnte ja in Banjo-Tooie fliegen. Und hier kann man das auch. Aber der Unterschied ist, damals konnte man den Flug nur starten, wenn man auf einer Flugplatte stand. Und jetzt kann man den Flug überall starten. Ja, man hat es schon gesagt, also man kann keine Federn verbrauchen, man verbraucht Energie. Okay, aber das ist jetzt nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass man überall fliegen kann, wenn man es mal gelernt hat. Klar, man lernt es im letzten Level, okay, aber das macht ja keinen Unterschied. Das Ding ist einfach, dass eben die Entwickler haben gedacht, Flugplatten sind veraltet, so etwas im Leveldesign sieht schlimm aus. Aber es ist aus gutem Grund damals so gemacht worden, weil die Designer damals wussten, dass es sehr, sehr overpowered ist, wenn man Fliegen überall einsetzen könnte, weil man quasi jedes Puzzle einfach auseinandernehmen kann.
Ja, gerade bei einem Plattformer, wo irgendwie 80% der Challenges sind, ja, komm irgendwie da hoch. Ja, sobald du fliegen kannst.
Und in vielen Levels, bei den alten, konnte man überhaupt nicht fliegen. Oder nur in einzelnen Räumen. Und hier kann man das, wenn man es gelernt hat, überall einsetzen, weil die das Gefühl hatten, dass Flugplatten veraltet sind. Und so machen die sich ihr eigenes Game Design kaputt. Und das ist einer der größten individuellen Fehler des Game Designs, finde ich.
Da muss man ja gar nicht viel überlegen. Die Speedrun-Strat wäre ja dann minimal Pages einsammeln, um den letzten Level zu unlocken, da reingehen,
genau.
Dann den Move kaufen und mit dem dann das ganze Spiel brechen und das Zeug einsammeln.
Damit können wir eigentlich wirklich zusammenfassen, das große Problem dieses Spiels, dass sie die eigene Existenz zu rechtfertigen versuchen und wollten irgendwie modern sein. Und dabei hätten sie sich einfach ein Beispiel nehmen sollen, ja, an den alten Spielen, warum die damals gut waren und wie kann man die nicht modernisieren, sondern vielleicht erweitern. Erweitern, das hat man ja gemacht, zum Beispiel mit diesen temporären Power-Ups und so. Aber man hätte nicht versuchen müssen, gewisse Elemente zu modernisieren, wo es nicht funktioniert.
Collectibles, da einfach nur ganz kurz der Vollständigkeit halber. Wir haben ja die meisten schon erwähnt, die Pages, um Level zu öffnen, die Federn, um Moves zu kaufen. Es gibt auch wieder Lebenserweiterungs-Superschmetterlinge. Es gibt Retro-Münzen, mit denen kann man Arcade-Spiele spielen. Ich würde mal sagen, da sprechen wir nachher noch kurz drüber. Es gibt Molecules, mit denen kann man sich Verwandlungen holen.
Also die wie Mambo-Skulls quasi.
Andy, du hast das schon kurz angesprochen zuvor. Dann gibt es noch diese Power-Extenders, die einfach deine Mana-Balkenanzeige, wie auch immer, etwas wachsen lassen. Und dann gibt es noch was Neues. Ich habe es jetzt hier mal Perks genannt, weil mir nichts Besseres eingefallen ist, um es kurz zu erklären. Ich glaube, eigentlich heißen sie Tonics. Wenn man x-mal den getötet hat und so viel das gemacht hat und so weiter, dann unlockt man solche, ja, der Call of Duty-Spieler nennt es Perks. So kleine Spezialfähigkeiten. Ein Beispiel. Ja, deine Lebensenergie wird um 1 erweitert. Oder, ja, die Rolle, die wir jetzt hier eben auch gehört haben, braucht weniger Energie. Solches Zeug.
Ja, das Beste ist eigentlich das, dass Items um einen herum ein Geräusch abgeben. Wenn man wirklich auf 100% geht, ist das ein Segen. Übrigens, das ist sehr, sehr klassisch, wie sie das gemacht haben mit den Tonics. Weil die sind global freigeschaltet. Also nicht über einen einzigen Spielstand.
Ah, also du hast dann quasi den New Game Plus damit.
Ja, das ist wie die freischaltbaren Charaktere im Diddy Kong Racing, so als Beispiel.
Ich habe vorhin gerade noch die Retro-Münzen angesprochen und zugehörig gibt es da Arcade-Spiele, wenn man so will, auch teilweise verteilt in den Leveln, so Automaten. Ach, wie heißt der? Der
Rextro,
genau.
Retro, Rextro.
Der Rextro-Dinosaurier steht da, ein niedlicher Charakter, der irgendwie noch die alte N64-Zeit überlebt hat. Bei dem kann man da so Spiele spielen.
Ich glaube, der heißt auch so auch Rextro 64 oder so. Und wenn man ihn das erste Mal trifft, witzelt er auch rum, ja, so seit 1997 entwickle ich das und ja, keiner spielt ja mal mit mir, weil Singleplayer finden die alle scheiße und
ja. Warum erwähne ich das? Irgendwie fand ich, die Spiele sind so ein bisschen da, ja, deplatziert, ist vielleicht ein bisschen böse gesagt, es bricht dann so mit dem Gameplay im Spiel, wenn man dann halt plötzlich ein anderes Spiel spielt. Es sind halt einfach so angenehme Minispiele, aber warum ich das eigentlich erwähne, man merkt halt teilweise, ah, das ist jetzt wahrscheinlich so ein Stretch Goal gewesen. Das Spiel hat ja viel, viel mehr auf Kickstarter eingesammelt, als sie eigentlich ursprünglich wollten.
Also 175.000 Pfund wollten sie haben. 2 Millionen Pfund, also knapp über 2 Millionen Pfund haben sie dann halt eingesammelt. Da ist dann schon einiges dazugekommen. Also wenn man sich die Stretch-Goal-Liste anschaut, so was dabei war, ist ja die Quizshow, zu der kommen wir gleich, war eins dieser Stretch-Goals.
Ja, der Kartos war auch so ein Stretch-Goal, angelehnt wahrscheinlich an die Donkey Kong-Geschichten noch. diese Level auf den Schienen, wo man so hüpfen muss und Zeug einsammeln muss. Eigentlich auch wieder so ein Minispiel im Game, das halt auch nur so halb irgendwie reinpasst. Boss-Battles waren auch wieder ein Stretch-Goal.
Und diese Arcade-Automaten, die da rumstehen, das ist auch was, das fand ich schon in Banjo-Kazooie Nuts and Bolts fehlplatziert. Weil da hatte man das ja auch schon drin. Also ich meine, die sind zwar grafisch hübsch gemacht, aber irgendwie, es passt nicht wirklich rein in das Spiel. Das ist so.
Es ist einfach so Beigemüse irgendwie.
Genau, und an diese Minigames hatten wir auch zuhauf in Banjo-Tooie drin. Also beispielsweise den, wie hieß er auf Deutsch, die Knochenknacker-Karts im Hex-Hex-Park in Banjo-Tooie. Beispielsweise ist ja auch so ein, ich fahre mit dem Autoscooter durch die Gegend und muss Zeug einsammeln. Es war, fand ich, in Banjo-Tooie besser integriert als jetzt in Yooka-Laylee.
Also, es gibt viele Minigames und ich gebe zu, sie sind zum Teil sehr frustrierend und auch deutlich frustrierender als die Sachen in Banjo-Tooie. Aber es fällt mir schwer, das Spiel wirklich für die Minigames zu kritisieren, weil dann müsste man eigentlich konsequenterweise sagen, dass Banjo-Tooie den gleichen Fehler hat, weil das hat mich schon dort gestört. Also das ist eigentlich einer der Gründe, warum ich Kazooie besser finde als Tooie, weil ich einfach finde, es gibt zu viele Minigames.
Ja. Vielleicht haben sie es halt mit den Stretch-Goals einfach übertrieben.
Es ist so fest einfach wie Tooie und sehr wenig wie Kazooie. Also die Boss-Battles sind ja auch direkt aus Tooie. Oder das ist, wenn man zwischen den wenn man einen neuen Bereich freischaltet, der Oberwelt, muss man zuerst so wie eine Prüfung bestehen. Bei Tooie war das noch der Klango und hier sind es halt die Quizzes. Das ist auch direkt aus Tooie. Es gibt ganz viele winzige Details, wo man sieht, dass es wie Tooie ist. Also, dass die Gegner respawnen und nicht limitiert sind pro Welt, all diese Sachen. Das Interessante daran ist eigentlich, dass man auch die Fehler von Tooie wirklich konsequenterweise nochmal gemacht hat. Eben, dass es zu viele Minigames gibt, aber auch, dass die Levels ein bisschen größer sind, als sie sein müssten und darum ein bisschen viel sogenannten Empty Space haben. Er könnte es wahrscheinlich gut auch sagen zur Rechtfertigung, ja, die Minigames, das sind einfach ein bisschen die Stretch Goals und ja. Aber trotzdem, es ist interessant, dass es die Fehler eigentlich wiederholt von Banjo-Tooie.
Du hast jetzt eben noch das Quiz erwähnt oder die Quizze, irgend so. Auch wieder ein Stretch Goal, mit dem sie was Altes wiederbelebt haben aus den Vorgängern. Wir haben im Banjo-Kazooie-Podcast schon mal über Furnace Fun gesprochen. Ich glaube, da hat das Ganze seinen Ursprung. Auch hier finden wir wieder Quizze. Ja, wie du gesagt hast, bevor man in neue Levelbereiche kommt, muss man Fragen beantworten. Es ist alles wieder sehr ähnlich aufgebaut. Ich war noch nicht so happy damit. Ich glaube, Marcel, du auch nicht.
Da haben sie sich auch wieder am Schlechteren orientiert, nämlich ist es mehr wie Tower of Tragedy Runde 3 von Banjo-Tooie, wo man also so seine Frage nach der anderen an den Kopf geknallt kriegt und wenn man zu viel falsch antwortet, dann verliert man halt. Während man in dem Banjo-Teil noch Fragen überwiegend zum Spiel beantworten musste, also wie, welchen Laut oder welcher Charakter gibt diesen Laut von sich oder woher ist diese Szene aus dem Spiel?
Hier gibt es Metafragen.
Genau, da gibt es Metafragen. So, wie lange hast du bislang in Level 1 gespielt? Und da hatte ich halt bei mir eine Stunde 10, eine Stunde 20, eine Stunde 30. Ich wusste glücklicherweise, dass es eine Stunde 20 waren, weil ich gerade vorher in der Statistik geschaut hatte. Aber das sind so Sachen so, warum? Was interessiert mich, wie lange ich in irgendeinem Level war? Oder auch eine Frage, welchen Move hast du als erstes gekauft von Trousern? Das war halt bei mir dieser komische Sonarschuss, heißt er, glaube ich. Und alle drei Antworten hatten irgendwas mit Sonar drin.
Ja, die Namen, die sind halt ein bisschen komisch. Dann muss man auch wissen, wie der Move heißt.
Ja, und das ist halt, wo ihr so, warte mal, what the fuck? Drei verschiedene mit Sonar? Keine Ahnung, welcher.
Also, das Quiz ist mir nicht extrem negativ rein. Am ersten habe ich noch etwas Mühe gehabt, weil ich noch nicht so im Spiel drin war. Aber die anderen habe ich eigentlich alle sofort geschafft.
Ich würde ja behaupten, bei mir war noch irgendwie ein Bug drin oder so. bei der einen oder anderen Frage, aber sonst fand ich es machbar. Besonders wenn man schnell ist, darf man gleich zwei Felder überspringen, dann geht's dann auch nicht so lang. Und es war noch ein bisschen witzig mit Meta-Humor, den man auch mehr oder weniger lustig finden kann, der sich aber schnell wiederholt, muss ich auch dazu sagen. Ja, ich kann gut damit leben, war halt auch wieder so ein Stretch-Goal, okay, ich sehe es als Bonus.
Wie fandet ihr die Bosse?
Ich habe bislang nur einen gehabt in der ersten Welt und bin an dem grandios gescheitert.
Na, der ist doch schwerer als die nächsten beiden, ehrlich gesagt.
Ja, ich habe da auch so meine Probleme mit dem, aber der hat nur so kleinere Probleme, nicht in der Idee, sondern mehr dann in der Ausführung, dass zum Beispiel die letzte Klippe oben, wo man dann hochhüpfen muss mit der Rolle, die ist einfach knapp ein bisschen zu hoch, dass man oft einfach in die Wand reinhüpft und dann läuft die Mana-Bar wieder aus. Dann rutscht man dann halt wieder runter, muss wieder neu beginnen. Und das Problem ist auch, die Länge vom Runterrutschen ist so lang, dass die Unverwundbarkeit, wenn man da einen Baumstamm trifft, nicht bis unten unbedingt reicht. Das heißt, man kann mit einmal runterrutschen, mit Pech gleich zwei Leben auf einmal verlieren und so. Es hat so ein paar kleine Designprobleme drin. Deshalb war ich nicht so glücklich.
Ja, später wird es noch relativ schwierig zum Teil. Also da sagen wir der Boss des Casino-Levels oder ganz am Schluss Capital B. Da musst du einfach das Pattern des Bosses auswendig lernen. Du musst einfach genau wissen, wie du welcher Attacke ausweichst. Du musst es zum Teil mit Trial and Error ein bisschen rausfinden.
Also sehr ähnlich zu dem Grunty-Fight aus Banjo-Kazooie.
Also das Problem bei Capital B, das ich dann einfach noch hatte, dass ein bisschen kommt das Problem mit der Ausdauerleiste rein, dass es, aber allgemein es ist so ein typischer Fight. Du musst ihn einfach auswendig lernen. Und auf eine Art und Weise schätze ich das noch. Also man flucht dann vielleicht ein bisschen, wenn man dran ist, aber es gibt einem ein viel tolleres Gefühl, wenn man es dann trotzdem schafft, als wenn es einfacher gewesen wäre.
Wenn das Spiel gerade bei Endgegnern entsprechende gewisse Schwierigkeit hat, begrüße ich das ja auch. Also beispielsweise, wenn man sieht, wie einfach die Bowser-Level in den beiden Mario Galaxy-Spielen sind. Also ich meine, das ist ja lachhaft. Also da muss man sich schon ziemlich bescheuert anstellen, dass man in irgendeinem Bowser-Level mal stirbt.
Ja, vielleicht habe ich mich auch dumm angestellt. Ich hatte das Maximum an Energie, was man haben kann. Also und ich musste wirklich seine Moves auswendig lernen.
Das Leveldesign sollte halt so angelegt sein, dass wenn du zu diesem Boss, der Endboss im Level kommst, beispielsweise diese komische Rampe da mit den Baumstämmen im ersten Level, dann sollte einen das Spiel halt häufig so weit gebracht haben, dass man das schaffen kann. Und das Gefühl habe ich halt bei dem nicht. Also das ist so, es fehlt so minimal das Polishing, aber das ist kommt halt wahrscheinlich auch daher, das, was wir schon ein paar Mal angesprochen haben, dieses, ja, wir wollen es unbedingt anders machen, wie wir es halt in den 90ern gemacht haben.
Ganz grundsätzlich auch, die Endbosse sind ja gar nicht mehr zwingend Endbosse, sondern sind einfach Bosse. Die kann man auch irgendwann mal so mehr oder weniger in der Mitte machen. Im ersten Level braucht man nur eine Levelerweiterung und dann kann man schon den Boss machen. Und nach dem Boss ist das Level aber noch gar nicht fertig.
Das war bei Tui schon so und das sehe ich gar nicht mal als das Problem an.
Nee, einfach so grundsätzlich. Also es ist eigentlich nichts als ein etwas schwereres, spezielleres Seitenteil.
Man sollte das Spiel durchspielen können, ohne einen einzigen dieser Levelbosse zu besiegen. Ja, es geben eigentlich nur ein Page jeweils.
Jetzt schlage ich vor, wir haben zu Recht sehr viel im Gameplay-Teil jetzt Zeit verbracht und da auch kritisiert. Jetzt schlage ich vor, gehen wir doch mal weiter zu einem Teil, wo man ja wahrscheinlich nicht so viel zu kritisieren hat. Ich möchte es aber trotzdem erwähnen, nämlich die Musik.
Mm.
Die war ja in den Vorgängern schon sehr stimmig, schon sehr gut. Wir haben sie auch im Banjo-Kazooie-Podcast, ich werde den verlinken, sehr gelobt. Hier haben sie teilweise die gleichen Leute wieder ins Boot geholt, allen voran natürlich Grant Kirkhope, aber auch David Wise, den kennt man dann aus den Donkey Kong Country Spielen und Diddy Kong Racing. Die Musik ist einfach für Fans der Banjo-Serie, ich würde mal meinen, perfekt. Also da gibt's Stücke, wenn man da die Augen zumacht, könnte man wahrscheinlich im ersten Moment gar nicht sagen, ist das jetzt aus einem Banjo-Spiel oder ist das aus Yooka-Laylee.
Gerade im ersten Level, in dem Tropenlevel, springt einem das halt so richtig, nicht ins Gesicht, sondern mehr ins Ohr. Das ist halt wirklich, wenn du da die Augen zumachst, kann das auch so 1:1 Banjo-Tooie oder Banjo-Kazooie sein. Also das ist.
Und natürlich konsequent dieses Prinzip, dieses Grant Kirkhope-typische Prinzip, dass man ein Grundthema hat und je nachdem, wo man an einen anderen Teil des Levels kommt, oder zum Beispiel unter Wasser geht, wird es leicht angepasst.
Und funktioniert auch da wieder sehr gut, wird auch wieder nicht nervig. Stimmig ist es auch dann wieder im Schneelevel. Schneelevel hat mich auch wieder sehr an jenes aus Banjo-Kazooie erinnert.
Ich habe sehr viele andere Spiele aus den Soundtracks rausgehört. Also eben, Schneelevel ist ein gutes Beispiel, ist ein toller Soundtrack. Und wenn man dann in diesen Eispalast reingeht, dann klingt es plötzlich auch ein bisschen wie der Schneelevel von Paper Mario 1. Tatsächlich, am Anfang hat es noch nicht ganz so gewirkt, es wurde noch nicht sofort zum Ohrwurm, aber mittlerweile habe ich die Musik im Ohr.
Gibt es ja auch speziell noch zusätzlich als Soundtrack, kann man kaufen oder für Backer einer gewissen Stufe, wenn es mir recht ist, kam dann der digital auch mit.
Genau, der befindet sich auch irgendwo gerade auf meiner Festplatte.
Am Anfang, als ich das Ding gestreamt habe auf Twitch, war ich ja etwas entsetzt, dass es mir die Streams gemutet hat auf Twitch bei einem crowdfunded Indie-Game, die Ingame-Soundtrack. Da habe ich schon ein bisschen leer geschluckt, weil ich dachte, das ist so etwas, das Twitch macht, wenn man irgendwie einen Popsong von Michael Jackson im Hintergrund hat oder so. Aber dass es das quasi bei einem Game-Soundtrack so macht, das habe ich erstens noch nie gesehen. Und zweitens wäre so ein Crowdfunding-Game das Letzte, wo ich das erwarten würde. Aber ich muss zur Verteidigung sagen, das ist wahrscheinlich der Publisher gewesen. Und es wurde offenbar auch behoben. Es ist nämlich nicht mehr passiert in meinen späteren Streams.
Gerade bei einem Grant Kirkhope, der ja die Banjo-Songs kostenlos ins Netz hochgeladen hat. Also ich nehme nicht an, dass der da zu Twitch gegangen ist und gesagt hat, das wird nicht gestreamt.
Das kann ich ein bisschen aufklären, weil man kann den Soundtrack auch einzeln erwerben. Das wird wahrscheinlich einfach von dem Label, wo das halt entsprechend auf der guten alten Scheibe vertrieben wird, entsprechend gefleckt worden sein in den Systemen und dann ist es bei Twitch automatisch passiert und war null beabsichtigt. Da haben halt wahrscheinlich die Automatismen der Musikindustrie gegriffen an der Stelle.
Einen Kritikpunkt habe ich ja nicht bezüglich Musik, aber bezüglich Sounds. Sie haben auch wieder einen alten Klassiker ausgegraben aus der N64-Zeit, aus den Banjo-Spielen, nämlich die Dialoge. Und bei den Dialogen, wenn die Charaktere sprechen, dann hat man auch immer wieder diese Samples, die sich wiederholen. Dieses genau. Eigentlich ganz witzig, wenn man das am Anfang mal wieder hört. Man fühlt sich dann total wieder zurückversetzt in die gute alte Zeit, in die Banjo-Spiele. Aber diese Samples haben mich diesmal irgendwie recht schnell genervt. Wie ging euch das?
Überhaupt nicht. Ich bin froh, dass sie das zurückgebracht haben.
Also sie sind gar nicht. Es gibt ein paar, die nicht ganz stimmig sind, finde ich. Wo es mir extrem auffällt, ist, wenn man mit Trouser spricht. Dann hat man zum einen den vom Dialog, der gerade on screen ist. Aber die Figur im Hintergrund hat halt auch noch ihre normale Animation. Das heißt, alle 15 Sekunden oder so klingelt das uralte C-Netz-Handy, was die Schlange dann am Ohr hat. Und dann quatscht die auch noch in dieses Handy rein. Und das irritiert enorm, finde ich. Dann nervt's. Das ist der einzige Punkt, wo es bei mir bislang nervig war. Und was man dann noch bei den Dialogen hat, dass man manche kann man beschleunigen, manche nicht, manche kann man skippen, manche nicht.
Also es ist bei Bossen zum Beispiel super gelöst. Man kann sie als erste Mal nicht skippen, aber wenn man mal gestorben ist, dann kann man durchskippen.
Ich habe so bei manchen Charakteren im Level, da kann ich Teile vorspulen, manche Teile dann wieder nicht, obwohl ich den Dialog schon das 5. oder 6. Mal habe. Das ist sowas, da ist es noch nicht so 100%ig rund.
Bei Banjo-Kazooie war es einfach klar, dass sie immer zum Charakter passten. Aber hier als Beispiel, im Sumpf gibt es diese Einkaufswagen. Ja, ich weiß, Einkaufswagen können sprechen und sind lebendig. Und die haben überhaupt nicht die Stimme von Einkaufswagen. Wir würden meinen, dass die irgendwie rumklimpern oder so, oder quietschen oder was weiß ich. Aber sie haben irgendwie alles, außer das, was ich mir unter einem Einkaufswagen vorstelle. Ich hätte mir also gewünscht, dass sie es ein bisschen konsequenter gemacht hätten, dass es ein bisschen mehr passt zum jeweiligen Charakter. Nicht immer, manchmal hat es auch sehr gut gepasst, aber eben nicht konsequent.
Ja, auch hier wieder, ich denke, ein vergleichsweise kleiner Kritikpunkt. Kritikpunkte hat es wohl auch gegeben in dem Teil, den ich jetzt noch schnell ansprechen möchte, nämlich in der Technik. Ich selber hatte zwar keine Probleme, aber ich habe da ein, zwei Dinge gelesen. Aber vorweg kurz, wir haben es gesagt, das Spiel ist für PC erschienen und für Konsolen. Es läuft mit der Unity Engine, soweit so gut, fand ich alles ganz okay. Ich persönlich empfehle ja die PC-Version. Warum? Sie kostet am wenigsten und sie läuft flüssig und man braucht gar keine krasse Hardware. Also ich habe eine 770er drin, die ist heute also nichts Spektakuläres mehr und das Spiel läuft bei mir mit irgendwie 113 bis 100 irgendwie wie viel FPS, also alles tipptopp auf den höchsten Settings in Full HD. Marcel, du spielst die Xbox One Version, die 30 FPS werden aber da wahrscheinlich nicht zu störend sein, oder?
Nö, also ich habe, mein Setup ist halt irgendwie ein uralter Full-HD-Fernseher, der per HDMI an der Xbox One hängt. Und auf der Xbox, genauso wie auf der PS4, ist es halt so, das Spiel ist gelockt auf maximal 1080p und 30 FPS. Egal, ob die Hardware mehr kann oder nicht, es sind immer 30 FPS. Und die werden auch stabil erreicht. Also es gibt zwar, wenn man
Feuer
ganz obskure Kamerawinkel wählt, kann man auf der Xbox One es auch schaffen, dass man mal aus den 30 FPS rausfällt. Das habe ich aber im normalen Spielen noch nie erlebt. Und der Vorteil der PC-Version ist halt, wenn man entsprechende Hardware hat, kann man das Ding halt auch in 4K beispielsweise spielen. Das ist was, das kann halt die Konsolenversion nicht. Und das wird gerade, wenn man auch guckt, was so sonst im Netz so geschrieben wird, speziell der PS4-Version, gerade die PS4 Pro, könnte da wohl mehr, wenn man es wollen würde.
Vielleicht kommt da noch ein spezieller PS4 Pro Patch, der noch ein bisschen nachhilft. Wir werden sehen. Aber man kann es so oder so gut spielen. Sei noch kurz erwähnt, die Konsolenports wurden von Team 17 gemacht. Scheinbar haben die einen guten Job gemacht. Ich will jetzt hier nicht noch zu fest in der Frame-Diskussion festhängen. Ich finde das immer ein bisschen mühselig. Ich verlinke dir in den Shownotes noch ein gutes Video von Digital Foundry. Die haben schöne Vergleichs gemacht von allen Systemen. Wenn dich das interessiert, guck das doch mal an.
Fun Fact, die Speedruns sind schneller auf Konsole, weil die Framerate tiefer ist. Weil es gibt einen Skip, den man deswegen machen kann. Das Game ist extrem kurz, übrigens im Speedrun.
Hat ja nicht lange gedauert.
Das Wichtige ist, es läuft auf den Konsolen durchgängig flüssig und das ist das Wichtige.
Und auch ziemlich bugfrei, keine Crashes, das ist ja im Jahr 2017 auch nicht mehr selbstverständlich.
Die Vorabversionen, die an die Presse gegangen sind, die haben teilweise gerade auf der Xbox One noch teilweise massive Lags wohl gehabt. Das, was nachher die Retail-Version quasi war, das war dann schon gepatcht. Also es gab quasi so den Day-One-Patch, den aber alle automatisch gekriegt haben vorher.
Man hat offenbar ein paar Kamerasachen noch verbessert im Day-One. Also ich habe die Kamera nicht im größeren Ausmaß als Problem empfunden, als es üblich ist im Genre. Es gibt einen bekannteren Bug, den man vielleicht noch erwähnen sollte, im Casino-Level. Also das ist gut, dass ich euch das gerade sage. Der Casino-Level funktioniert etwas anders, da hält man sich die meisten Pages nicht direkt, sondern man geht dort zu der Bank vom Casino, wo jemand ist, der einem Casino Münzen gegen Pages tauscht. Dieser jemand ist übrigens absolut nicht Capital B, die Ähnlichkeit ist rein zufällig. Und jedenfalls hat es dort exakt genug Casino-Münzen, die man gewinnen kann, dass man alle Pages bekommt. Nun gibt es offenbar einen Bug, der bei gewissen Leuten auftritt, dass wenn man, also man braucht 10 für ein Page, dass wenn man genug gibt, dass man mehr als ein Page bekommen kann, dass das Game zum Teil nicht das gibt, was es sollte. Dass man irgendwie nur eins kriegt, aber trotzdem die Münzen weg hat.
Ja, dann hat man ein Problem.
Das ist sehr problematisch. Ich habe es nicht gekriegt, obwohl ich irgendwie 30 reingegeben habe. Also es scheint auf sehr spezifische Umstände zu nur zuzutreffen. Und ich bin auch nicht sicher, ob es mittlerweile schon gefixt ist, aber einfach so als Vorsichtsmaßnahme nie so viele reinhandeln, dass man zwei Pages bekommen würde, wenn ihr euch nicht sicher seid. Das ist ein wirklich größerer Bug, der eigentlich quasi ausschließen kann von einer 100% Playthrough.
Okay, danke für den Tipp. Du hast Kamera angesprochen. Ich habe das auch im Voraus gelesen und habe es jetzt natürlich selber wissen wollen. Ich kann die Probleme nicht so ganz nachvollziehen. Ja, es wurden auch schon welche dann gefixt im Day One Patch. Es gibt manchmal Szenen, wo die Kamera gelockt ist, wenn man irgendwo hochfährt auf einem speziellen Lift oder in so einer Wand drin eine Passage hat. Das kann ein bisschen überraschend sein, wenn sie dann gleich switcht und man sich nicht gewohnt ist, dass die Kamera plötzlich eine Kehrtwende macht. Aber sonst kein Problem, man kann sie ja frei bewegen mit dem Stick, funktioniert recht gut. Es gibt manche Winkel, wo man sie nicht reinzwingen kann, wo man sie aber gern hätte, aber man kann damit leben. Das ist so meine Erfahrung.
Ich bin einmal out of bounds gefallen in einem Arcade-Game. Das war sehr lustig. Ich habe das ganze Playthrough ja gestreamt und das war einer der amüsanteren Momente.
Ja, wenn es da Videos davon gibt, ich weiß gar nicht, wie Twitch das heute macht, dann werde ich die natürlich auch noch in die Shownotes hauen. Das wäre mal wieder ein guter Moment, diese zu erwähnen. Einmal findest du die direkt bei dir in der Beschreibung in der App oder sonst im Web gametalk.fm/yuka-layli.
Also ich habe jetzt nichts wirklich am Anfang gehighlightet auf Twitch, was ich gemacht habe, weil es mir bis auf die letzten paar Streams hat es das Audio geflaggt. Wie gesagt, es hat dann irgendwann damit aufgehört. Die haben das wohl geregelt. Und ja, ich habe einfach ein Highlight, wo ich zum ersten Mal Capital B besiege. Ich wollte das einfach festhalten.
Okay, ich werde es verlinken. Jetzt würde ich meinen, bewegen wir uns langsam mal raus. DLC haben wir vorhin ganz kurz mal angetönt. Weiß man da schon was? Vielleicht können wir hier noch schnell mit der Zuhörerschaft ein, zwei Infos teilen. Wir wissen, da kommt irgendwas. Wissen wir schon was, wann, wo?
Bezüglich genauen DLC-Inhalten ist jetzt noch nichts großartig bekannt. Also mir ist zumindest bislang nichts untergekommen, wie was das genau sein wird. Also das Einzige ist halt, wenn man halt das Spiel auf Kickstarter gebackt hat und da dann halt auch eine Version des Spiels als Reward bekommen hat, dann kriegt man die DLCs gratis. Das war das letzte Stretch Goal, was erreicht wurde. Was sie auf jeden Fall noch nachliefern, ist ein Stretch Goal, das war nämlich das Stretch Goal von bei 1,1 Millionen Pfund Going Old School. Da sollte es nämlich einen N64 Shader Mode geben. Den gibt es noch nicht. Der wird nachgeliefert.
Ah, okay, gut. Danke für die Klärung.
Den kann man dann über die Tonics wahrscheinlich aktivieren, weil da gibt es nämlich schon den Hinweis, aber halt mit der Zeile ist gerade nicht auf Lager.
Ja, alles klar. Dann schließen wir hier langsam ab, wie immer mit einem Fazit. Hier meine Frage bzw. Fragen an euch. Ja, wurden die Erwartungen jetzt erfüllt? Ist Yooka-Laylee ein würdiger Nachfolger von Banjo-Tooie, ohne gleichzeitig altbacken zu wirken, weil man einfach nur kopiert hat? Oder anders formuliert, ist es das Banjo-3E, das wir uns gewünscht haben?
Also ich würde sagen, das Banjo 3 ist es in der Hinsicht nicht, weil natürlich einfach andere Charaktere, anderes Setting, von dem her würde ich nicht sagen, dass es ein Banjo 3 ist. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Plattformer und zeigt, dass dieses Genre auch außerhalb der Mario-Spiele eine Existenzberechtigung hat. Die Kritikpunkte, dass man manche Sachen auf Krampf halt modernisieren wollte, haben wir, glaube ich, schon zu Genüge breitgetreten. Es hat eigentlich alle Erwartungen, die ich hatte, erfüllt, weil es ist halt ein guter alter Plattform nach dem guten alten Stil, wie auch die Banjo-Spiele waren. Es hat genau den Humor, also es hat das delivered, was sie halt versprochen haben. Es ist jetzt aber nicht das Übergame, zu dem es halt manche machen. Also es ist jetzt halt nicht das der beste Plattformer aller Zeiten, wie das halt manche hochhypen und hier Wertungen jenseits der 90. So würde ich es nicht sehen. Also es ist nicht so gut wie Banjo-Kazooie und auch nicht so gut wie Banjo-Tooie. Es ist aber trotzdem ein sehr gutes Spiel und auch besser, möchte ich behaupten, als so mancher Ableger der Mario-Reihe.
Für mich ist es auch eine absolute Hommage an die gute alte Zeit. Andy, wie siehst du das als alter Banjo-Fan?
Also ich betrachte es ganz klar einfach als Banjo 3. Ich habe jeden Stream, den ich gemacht habe, so genannt, weil es ist so bis in jedes kleinste Detail klar, dass es einfach ein Reskin ist der Banjo-Serie. Ich finde es auch einen sehr würdigen Nachfolger, der sich sehr nah an Banjo-Tooie orientiert. Ich würde nicht sagen, dass es qualitativ an Kazooie oder Tooie herankommt. Übrigens, ich bin immer so mehr ein Fan von Kazooie als Tooie gewesen, nur so am Rande. Aber wie gesagt, es kommt nicht ganz an diese Spiele heran, was ich aber auch nicht erwartet habe. Ich habe damit gerechnet, dass es etwa so genau das wird, was es schlussendlich geworden ist. Jetzt hätte ich mir gewünscht, sie hätten noch ein bisschen mehr Mut gehabt, Retro zu sein und nicht gewisse Neuerungen machen wollen, die es im Nachhinein nicht gebracht haben. Aber ich war alles in allem unendlich glücklich, wieder mal so einen 3D-Collector, so einen Plattformer spielen zu dürfen, weil ich das so vermisst habe. Und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass es vielleicht ein Donkey Kong 64 durchaus übertrifft, qualitativ.
Okay, das ist ja schon ein großes Lob. Ich denke, da können wir uns anschließen. Jeder, der irgendwas übrig hat für 3D-Plattformer, dem kann man es empfehlen. Man ist ja da auch ein Stück weit alternativlos heutzutage, wenn man nicht gleich irgendwie bei Mario reinschauen will. Kostet ja auch nicht so viel. Und für den Fall der Fälle kann man ja schlimmstenfalls immer mal noch den Steam-Sale abwarten. Okay, ja.
Der Erfolg, den Yooka-Laylee ja offensichtlich hat, weil das Ding verkauft sich nun mal offenbar relativ gut. Also in Australien ist es wohl gerade Platz 2 der Konsolencharts. Kann man nur hoffen, dass man bei Microsoft merkt, so, wir haben dann noch so diese Banjo-Lizenz in der Schieblade liegen. Vielleicht machen wir damit mal wieder ein richtiges Spiel und nicht so eine komische Gurke wie Banjo-Kazooie-Schraube locker. Sondern macht halt mal das echte, das wirkliche Banjo 3, indem man halt sagt, hier, ich bin mir sicher, wenn Microsoft bei Playtonics an die Tür klopfen würde und sagen würde, hey, macht ihr uns ein Banjo 3, sie würden es machen. Und man kann nur hoffen, dass das eintreten wird, dass Microsoft mit dieser Lizenz nochmal was Sinnvolles anfängt und nicht halt nur diese Reste-Rampe-Verwertung macht, die sie da aktuell haben.
Und ich hoffe, dass wenn sie es machen wollen würden, dass sie es auch genau so machen würden, also bei Playtonic anklopfen und bitte nicht irgendwie selber eine Truppe zusammenziehen und selber was machen, da müssen schon die richtigen Leute dahinter.
Es gibt ja noch ein Spiel, das dieses Jahr kommt, das genau das gleiche Genre hat, und das ist A Hat in Time. Das ist auch so ein Crowdfunding-Projekt. Das geht jetzt gerne etwas vergessen, aber das ist auch bei mir auf der Liste und vielleicht können wir da auch einen Podcast organisieren, wenn es dann draußen ist. Und abgesehen davon, please make Gex 4, weil der Publisher hat offiziell die Reihe quasi freigegeben. Jemand hat neu die Lizenz einmal erworben irgendwie und die haben gesagt, wenn jemand dieses Game entwickeln will als Indie-Projekt, an ihnen soll es nicht scheitern. Also Leute, geht und macht Gex 4.
Ja, ich würde meinen, bevor wir hier zu fest abdriften in Erinnerungen und Wünsche an neue Plattformer, mache ich hier den Deckel drauf auf den 47. Game Talk. Falls du aber noch mehr hören willst zu Plattformspielen, ich habe es schon gesagt, wir haben auch schon in gleicher Konstellation einen sehr tollen Podcast zu Banjo-Kazooie aufgenommen. Guck mal in die Shownotes, da ist der verlinkt. Ja, wie immer hier am Ende noch kurz der Hinweis auf die Webseite. Schau mal rein, gametalk.fm. Da kannst du den Podcast auch ganz bequem abonnieren. Wenn du das noch nicht gemacht hast, würde mich sehr, sehr freuen. Es gibt da auch mehr Infos zum Podcast und mehr Podcasts. Ich bedanke mich hier natürlich wie immer beim Andy und beim Marcel für eure Unterstützung. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Kein Problem.
Dann bedanke ich mich auch bei dir da draußen fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn du beim nächsten Game Talk auch wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Spielen, vielleicht sogar mit Yooka-Laylee. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. Till next time.
Ich hab doch alles lautlos. Meine Fresse. Ah, es ist zum Kotzen.